Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen zu diesem Vortrag mit dem Titel »Ist die Erde ein junger Planet?« Auf dem Einladungsflyer wurde so auf den Vortrag hingewiesen. Fast jeder lernt heutzutage in der Schule, dass die Erde ca. 4,7 Milliarden Jahre alt sei. Das lässt sich mit der Bibel nicht vereinbaren. Welche Begründungen gibt es für eine alte Erde? Und welche Begründungen für eine junge Erde? Weshalb werden die wissenschaftlichen Hinweise auf eine junge Erde zumeist unterschlagen? Dauerte die Steinzeit wirklich Hunderttausende von Jahren? Und das alles ohne wirklichen Fortschritt? Wie historisch, geschichtlich, ist all das, was prähistorisch, vorgeschichtlich genannt wird? Das sind Fragen, mit denen wir uns in den nächsten 90 Minuten auseinandersetzen. Die Bibel beginnt mit der Erschaffung des Weltalls und der Erde. Im ersten Satz, 1. Mose 1,1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Auf Hebräisch, das sind im Original 7 Worte und 4x7 Buchstaben. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Die Zahl 4, habe gesagt 4x7 Buchstaben, ist die Zahl der Welt. Also, hier wird in diesem ersten Satz bereits die vollkommene Erschaffung des Weltalls und der Erde beschrieben. Und zwar so, dass das Weltall und die Erde Gottes Werk ist, Gottes Schöpfungswerk. Nun, die Evolutionslehre beinhaltet die Aussage, dass die Erde 4,7 Milliarden Jahre alt sei. Und sie sei entstanden ohne Schöpfergott. Einfach durch natürliche Prozesse. Nur natürliche Prozesse. Wir erkennen, klar, Schöpfung und Evolution sind unvereinbare Gegensätze. Genauso wie die Bibel, die sich als Gottes Wort bezeichnet, unvereinbar ist eben mit Evolution, das in seiner modernen Ausformulierung auf Charles Darwin zurückgeht, 1809 bis 1881. Die Bibel spricht über Jahrtausende im Zusammenhang mit der Erschaffung der Welt und nicht über Jahrmilliarden, ja nicht einmal über Jahrmillionen, aber schon gar nicht über Jahrmilliarden. Aber die Evolutionslehre spricht von Jahrmilliarden und nicht von Jahrtausenden. Wenn man die vergangene Zeit wissenschaftlich beschreibt, so unterscheidet man grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Bereichen. Und wir müssen diese Begriffe klar vor Augen haben. Man spricht über Vorgeschichte und über Geschichte. Ich war im Geschichtsunterricht, auf dem Gymnasium zum Beispiel, wenn man nochmals ganz vorne beginnt, da wird zuerst etwas Vorgeschichte behandelt und dann kommt man zur Geschichte. Und meistens beginnt man mit den Sumerern im Nahen Osten oder mit den alten Ägyptern. Nun, die Geschichte beginnt mit den Ereignissen, die durch archäologisch aufgefundene schriftliche Quellen belegt ist. Da sprechen wir von klar greifbarer Geschichte. Nun, es ist so, die Geschichte des Nahen Ostens kommt im 3. Jahrtausend vor Christus aus dem Nebel der Vorgeschichte heraus. Erst im dritten Jahrtausend vor Christus wird Geschichte ganz konkret greifbar. Wir denken, das ist aber schon nicht sehr viel, ja? Ja, so ist es. Es ist wirklich nicht viel. Aber denken wir mal, ich habe jetzt vom Nahen Osten gesprochen, von den Ländern rund um Israel herum, also man kann sagen von den biblischen Ländern und von Israel selbst. Aber die Geschichte der Römer, wenn wir uns auf Europa konzentrieren, die Geschichte der Römer, Griechen und Germanen kommt erst im ersten Jahrtausend vor Christus aus dem Nebel der Vorgeschichte heraus. Ja? Wir haben vielleicht gelernt in Geschichte oder in Latein, 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Ja, so kann man sich merken, die Gründung Roms durch Romulus und Remus habe stattgefunden 753 vor Christus. Aber wir haben auch gleich gelernt in Latein, das Datum stimmt nicht. Und natürlich, das mit Romulus und Remus ist ein Mythos. Eine erfundene Geschichte. Also, da sind wir noch eingeschränkter, wenn es um Europa geht, im Zusammenhang mit konkreter Geschichte. Das erste wirklich greifbare deutsche, der erste greifbare deutsche Text ist ja ungefähr das Nibelungenlied, 700 nach Christus. Ja, aber glücklicherweise hat ja schon Julius Caesar in Latein die alten Germanen beschrieben, als ein sehr wildes Volk. Dazu gehören natürlich auch die Helvetier in der Schweiz, ne? Die waren auch wild. Aber es waren keine Germanen, das waren eben Kelten. Auch wenn man in der Schweiz einen alemannischen, im Prinzip germanischen Dialekt spricht. Nun, die Geschichte der amerikanischen Indianer, da wird es noch drastischer, kommt erst ab 1492 nach Christus aus dem Nebel der Vorgeschichte heraus. Ja, mit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Und alles vorher, das ist eben auch so neblig und schwer greifbar. Also wir haben gesehen, wenn wir uns wirklich mit konkreter Geschichte beschäftigen, dann gehen wir zurück, im besten Fall, ins dritte Jahrtausend vor Christus. Und das ist nach der Bibel die Epoche von Noah bis Abraham, wie das beschrieben wird in 1. Mose 11. Da finden Sie das Geschlechtsregister, die Genealogie von Noahs Sohn Sem über Arpachshad, Schelach, Eber, Peleg, Regu, Serug, Nahor, Tara bis auf Abraham. Sie alle lebten im dritten Jahrtausend vor Christus. Das wäre also die Epoche, in der auch die säkulare Geschichte aus dem Nebel herauskommt. Nun, Vorgeschichte oder Prähistorie beschäftigt sich mit der Zeitspanne vor der Geschichte. Ihre Grundlage besteht aus archäologischen, geologischen und astronomischen Objekten. Aber wir haben keine Texte, die wirklich konkret das aus dem Nebel herauskommen lassen würden. Und ich habe hier so beispielhaft oberhalb von En-Gedi, dieser berühmten Oase am Toten Meer in der judäischen Wüste, diesen chalkolithischen Tempel fotografiert. Der wird geschätzt in der säkularen Geschichte auf etwa 4000 bis 3000 vor Christus. Sie merken, da kommt es wirklich nicht so ganz drauf an, auf ein paar Wochen früher oder später. Man ist so großzügig. Aber ich meine, was ist das, ob jetzt 4000 oder 3000, ja? Aber so, sagen wir mal so, 4 bis 3000 vor Christus. Nun, wenn wir in die Zeit vor Noah, nach der Bibel, zurückgehen, da haben wir die Generationen von Adam bis Noah, ab 4119 vor Christus, Also Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalaleel, Jared, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah, geboren um 3063 vor Christus. Also da wären wir im Vergleich zur säkularen Geschichte im Bereich des Prähistorischen. Nun, ich habe Folgendes interessant. Nach der Bibel hat die Sintflut im dritten Jahrtausend vor Christus stattgefunden. Und erstaunlicherweise, genau dort finden wir diese Barriere zwischen Vorgeschichte und Geschichte. Nun, nach der Evolutionslehre ist die Sintflutgeschichte der Bibel einfach ein Märchen. Eine weltweite Flut, wie die Bibel das beschreibt, habe es nie gegeben. Obwohl man übrigens bei den angeborenen Völkern auf allen fünf Kontinenten Erzählungen findet von einer weltweiten Flut. Das ist auch interessant. Also nicht nur gerade im Umfeld von Israel, ja, sagen wir in Babylon sowieso, Gilgamesch-Epos, das ist ja bekannt, aber nein, auch bei den nordamerikanischen Indianern, bei den mittelamerikanischen auch, bei den südamerikanischen Indianern auch, aber auch in Schwarzafrika, im fernen Asien, in Australien, bei den Ureinwohnern, findet man eine solche Überlieferung einer weltweiten Flut, einer großen Flut. Nun ist also mal einfach auffällig diese Beobachtung, diese zwei Bereiche, die wir unterscheiden in der Geschichte, Vorgeschichte und Geschichte, die treffen sich gerade im Bereich des dritten Jahrtausends vor Christus und dort hat nach der Bibel die Sintflut stattgefunden. Nun, nach der Evolutionslehre sieht alles, was vor der Geschichte stattgefunden habe, so aus. Alles habe begonnen mit dem Urknall vor etwa 13,75 Milliarden Jahren. Also das ist alles nur so ungefähr und eben das kommt nicht auf ein paar Monate früher oder später an. Die Erde habe sich dann aber erst durch natürliche Prozesse vor 4,7 Milliarden Jahren gebildet. Und wieder viel lange Zeit später, vor 3 Milliarden Jahren, hätte sich das Leben gebildet durch natürliche Prozesse. Und wiederum nach einer langen Entwicklungsgeschichte des Lebens sei vor etwa 2,4 Millionen Jahren der Mensch entstanden. Und dann habe es die Altsteinzeit gegeben, die Mittelsteinzeit, die Jungsteinzeit, das Kalkolithikum und plötzlich, man spricht in der Geschichte, in der Archäologie von einer Zivilisationsexplosion. Plötzlich sind Hochkulturen da. In Sumerien, etwas Zeit verschoben, in Ägypten, noch ein bisschen Zeit verschoben, im Industal. Aber das Erstaunliche ist, wenn man gräbt, es gibt nicht eine kontinuierliche, langsame Entwicklung dahin, sondern plötzlich ist man da bei einer Hochkultur. Die auch gerade, wenn man denkt an die alten Sumerer, schon Fähigkeiten hatten in Architektur, die großen Leistungen auch im Mittelalter entsprechen. Nun, diesen Bereich, den man in der säkularen, in der weltlichen Geschichte nennt Vorgeschichte, wäre der Bereich nach der Bibel der biblischen Urgeschichte. 1. Mose 1 bis 11 mit Schöpfung, Sündenfall, die 10 Generationen Adam bis Noah, nach der Bibel eine Zeitepoche von 1656 Jahren, die dann geendet habe mit der Sintflut und danach der Turmbau von Babel und die Zerstreuung der Stämme der Völker. Und dann ist man sich wieder eins, ja? im Prinzip zwischen biblischer Geschichte und weltlicher Geschichte. Also darum in der Einladung, wie historisch, geschichtlich ist all das, was prähistorisch, vorgeschichtlich genannt ist. Nach der Evolutionslehre habe es eine lange Steinzeit gegeben von etwa 2,5 Millionen Jahren. Und da hätten die Menschen im Prinzip über Jahrhunderttausende hinweg einfach immer die gleichen oder ungefähr gleichen Faustkeile geschlagen. Also Zivilisation auf Sparflamme. Und es geht einfach nicht wirklich weiter. Seltsam, ja? Und dabei, wir wissen ja, um 1600 war die wissenschaftliche Entwicklung etwa auf der gleichen Höhe wie bei den alten Griechen und Römern. Und dann 500 Jahre und der Mensch ist auf dem Mond. Und davor noch mit den Flugzeugen in der Luft. Also im Prinzip 500 Jahre reichen, um von einer mittelalterlichen Zivilisation ins moderne Atomzeitalter zu gehen. Ist ja allerhand, nicht wahr? Das war auch eine unglaubliche Explosion. Nun gibt es aber riesige Probleme mit diesen 2,5 Millionen Jahren Steinzeit. Erstens, es gibt viel zu wenig Steinwerkzeuge, viel zu wenig Gräber. Eine fehlende Bevölkerungsexplosion in der Vergangenheit, in der weit zurückliegenden Vergangenheit. Und seltsam, eben über so lange Zeit hinweg Kultur auf Sparflamme, dann eine Explosion. Und dann gibt es noch ein Problem mit der Entdeckung der mitochondrialen Eva, die vor 6000 Jahren gelebt habe. Nun, ich erkläre Punkt für Punkt. Das war nur die Übersicht. Darauf hat besonders Dr. Michael Brandt in seinem Buch »Wie alt ist die Menschheit?« hingewiesen, erschienen bei Wort und Wissen. Und da zeigt er, man hat zum Beispiel in Deutschland, in der Schweiz, ganz systematisch die Steinzeitkulturen, ihre Überreste untersucht. Und es ist ja sehr glücklich im Zusammenhang mit dieser Art von Archäologie, Steinwerkzeuge, die verrotten nicht. Nicht wahr? Alles, was aus Holz, aus Fell und Stoff besteht, da hat man, muss man nicht große Erwartungen haben, dass das über viele Jahrhunderte hinweg erhalten bleibt. Und wenn es dann mal sogar über 2000 Jahre hinweg erhalten bleibt, dann ist das schon ein ganz besonderer Glücksfall, kann man sagen. Aber Steinwerkzeuge bleiben. Und nun hat man natürlich systematisch untersucht, all die Steinwerkzeuge, die man gefunden hat. Ja, aber bitte, das reicht nicht, um die Menschen über 2,5 Millionen Jahren auszurüsten. Und dabei hat ja jede Generation wieder ihre Faustkeile gemacht. Wo sind sie geblieben? Was da ist, reicht für eine ganz kurze Steinzeit. Aber wirklich kurze Steinzeit. Und dann viel zu wenig Gräber. Auch die Menschen der Steinzeitkultur in Europa und anderswo, die haben Tote bestattet. Und diese Gräber kann man heute noch anschauen. Aber das Problem ist, wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen hätten gelebt während 2,5 Millionen Jahren. Das sind ja unvorstellbare Mengen. Über all diese Generationen hinweg. Und wo sind ihre Gräber? Nein, man findet sehr wenig Gräber. Gut, da könnte jemand sagen, ja, vielleicht hat man einfach nur so die Fürsten, die großen Leute, die Häuptlinge begraben und die anderen Leute, die hat man irgendwie verrotten und verschwinden lassen. Das könnte man bei den Gräbern sagen, aber bei den Steinwerkzeugen, da bleibt das Problem ganz akut. Und dann eben die fehlende Bevölkerungsexplosion. Also es ist so, die Bevölkerungswachstumsrate von heute, die würde reichen, um von ein paar Menschen in 2000 Jahren auf 7-8 Milliarden Menschen zu kommen. 2000 Jahre reicht. Oder wir könnten sie noch tiefer absenken lassen, also tiefer als heute, und heute ist ja künstlich so tief gehalten. Dann sagen wir 4000 Jahre. Und dann hätten wir Milliarden von Menschen auf der Erde. Das geht wirklich ruckzuck, zack, zack. Am Anfang schon nicht, ja. Da geht das, das ist eine mathematische Kurve, die ist lange sehr flach. Aber der Moment kommt mit der Explosion. Aber seit wann gibt es eine Explosion? Im Jahr 1900 gab es weltweit 1,6 Milliarden Menschen. Im Jahr 2000 hatten wir 6 Milliarden. Und jetzt wissen wir, vor ein paar Jahren waren es 7 Milliarden und jetzt schon deutlich darüber. Also diese Explosion muss kommen. Und die kam im 20. Jahrhundert. Trotz der zwei Weltkriege. Ich habe nicht gesagt, trotz zweier Weltkriege, sondern trotz der zwei Weltkriege. Denn Weltkriege hat es ja noch nie gegeben. Darum war das der erste und der zweite. Nicht wahr? Mit etwa 70, 80 Millionen Toten. Und der spanischen Grippe am Ende des Ersten Weltkrieges und danach mit 50 bis 100 Millionen Toten. Trotz einer halben Milliarde Pockenopfer im 20. Jahrhundert. Und jetzt könnte man noch weiterfahren. Trotz all dem, ja, und trotz der Vernichtung von etwa 100 Millionen Menschen im 20. Jahrhundert durch die Kommunisten, trotzdem die Bevölkerungsexplosion. Jetzt die große Frage, warum hat es diese Bevölkerungsexplosion, sagen wir nicht, schon vor 100.000 Jahren gegeben? Ja, wenn die Menschheit schon 2,5 Millionen Jahre alt ist. Oder ich bin ein bisschen gnädig, sagen wir vor 40.000 Jahren. Oder noch gnädiger, geben wir noch 4.000 Jahre dazu. Vor 36.000 Jahren. Das ist nicht geschehen. Gutmann hat dann auch schon gesagt, das behandelt übrigens auch wieder Michael Brandt in seinem Buch, wie alt ist die Menschheit. Man hat dann argumentiert in der Fachliteratur, vielleicht war die Ernährung schlecht in der Steinzeit. Aber die Steinzeitkulturen sind heute sehr genau untersucht und es ist also so, dass die Fleischernährung sehr gut war. Gut. Da geht es nicht um die Frage, ob vegetarisch oder nicht, aber die Fleischernährung in der Steinzeit war sehr gut. Also es kann nicht daran gelegen haben, dass die Menschen sich einfach nicht wirklich vermehrt hätten. Ja, und dann eben das Problem, wie kann man sich vorstellen, über Hunderttausende von Jahren geht es nicht aufwärts und plötzlich eben im dritten Jahrtausend vor Christus eine richtige Explosion. Und nun noch ein letzter Punkt, den ich erwähnen möchte, das ist die mitochondriale Eva. Nicht wahr? In der Genforschung hat man in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht und man hat festgestellt, in all unseren Zellen, in den Mitochondrien, das sind kleine Energiemaschinen, da gibt es einen kurzen Abschnitt des Erbgutes, der DNA. Das ist eben die mitochondriale DNA. Die wird durch die Mutter an Söhne und Töchter weitergegeben. Und die ist in den vergangenen Jahren sehr gründlich erforscht worden, dieses kurze Stück. Und zwar, weil es sehr interessant ist, gerade für Stammbaumforschung. Es ist einfach so, im Laufe der Jahre gibt es Mutationen in unserem Erbgut. Mutationen heißt also, diese chemische Schrift im Erbgut, die wird durch kosmische Strahlung, durch Einwirkung von gewissen Chemikalien und so weiter, wird die verändert, sodass Schreibfehler entstehen. Dass irgendwo ein chemischer Buchstabe ausgetauscht wird. Und bei der mitochondrialen DNA ist das oft nicht so ein Problem. Also dass man diese Mutation dann gar nicht sieht. Es gibt aber auch gewisse Krankheiten, die jetzt in den vergangenen Jahren erforscht worden sind, die gerade durch diese Mutationen kommen können. Ein Bekannter von mir, ein Neurologe hier in Deutschland an einer Uni, er hat sich in diesem Gebiet besonders spezialisiert, diese Krankheiten, die entstehen durch mitochondriale Mutationen. Aber abgesehen davon, diese Mutationen sind sehr interessant, weil wir damit sehen können, welche Menschen sind nah miteinander verwandt. Nicht wahr? Wenn man jetzt diese Schreibfehler untersucht, entsteht ein Muster. Und die Menschen mit den gleichen Mutationsmustern, die sind ganz eng verwandt. Und solche, die weit weg sind, die haben ein anderes Muster. Und damit kann man heute die Menschheit einteilen in Haplogruppen. Man stellt sich vor, ein Baum. Wir haben alle einen gemeinsamen Ursprung. Und dann aus dem Baum kommen verschiedene Äste raus. Das sind die verschiedenen Haplogruppen. Und so haben zum Beispiel die Menschen im fernen Osten haben typischerweise Haplogruppen wie A, B, C, D. Übrigens auch sehr verbreitet bei den Indianern in Nord- und Mittel- und Südamerika. Da sieht man, dass die wirklich sehr eng verwandt sind. Aber in Europa, da haben wir wieder andere Haplogruppen, die sehr typisch sind für hier, zum Beispiel H und so weiter. Ja, und so kann man also die ganze Menschheit in Haplogruppen einteilen und sehen, wie die verschiedenen Völker miteinander zusammenhängen. Ja, zum Beispiel kann man so zeigen, die Helvetier, obwohl sie Kelten sind, und die Germanen in Deutschland, die sind ganz eng miteinander verwandt. Also, es ist wirklich fast nur der Rhein zwischen uns. Ja, und jetzt kann man anhand dieser mitochondrialen Eva auch zeigen, dass die ganze Menschheit auf eine Mutter zurückgeht. Und ich muss mich sehr genau ausdrücken, ein Evolutionist würde jetzt gerade aufschreien, alle heute lebenden Menschen gehen auf eine Frau zurück und nach der Geschwindigkeit der Mutationen, die man heute eben durch konkrete Messung der Generationen untersuchen kann, muss die vor etwa 6000 Jahren gelebt haben. Das ist natürlich ein Schock. Also die australischen Ureinwohner wären damit spätestens 6000 Jahre zurück mit uns verwandt, dass sie auf die gleiche Mutter zurückgehen. Ja, wie geht das mit diesen 2,5 Millionen Jahren Steinzeit? Das ist ein echtes Problem. Und nur für die, die das vielleicht ein bisschen kritisch anhören, 1997 hat Thomas J. Parsons eine wissenschaftliche Arbeit herausgegeben mit dem Titel A High Observed Substitution Rate in the Human Mitochondrial DNA Control Region. Und das wurde veröffentlicht in Nature Genetics. Also wirklich ein weltweit anerkanntes wissenschaftliches Publikationsorgan. Und die kommen zum Schluss vor 6000 Jahren. Nun, die Steinzeit nach der Bibel war eine kurze Zeit von schätzungsweise etwa 500 Jahren. Das war nach der Bibel die schwierige Zeit nach der Sintflut und nach dem Turmbau von Babel. Als die Völker sich trennten und auswanderten. Und das stimmt übrigens schön überein mit der Untersuchung der Haplogruppen der Menschheit. Die kann man wirklich zurückführen auf diesen gemeinsamen Ausgangspunkt, von wo aus dann eben Asien, Europa und Afrika und später Amerika bevölkert worden ist. Fantastisch, nicht wahr? Und nun kann man natürlich sagen, ja, aber gut, wir haben noch anderes. Wir haben ja auch noch Erdschichten und Fossilien. Die bringen uns auch noch weiter zurück. Nun, auch da müssen wir unterscheiden zwischen Beobachtung und Interpretation. Es ist eine Tatsache. Weltweit gibt es Erdschichten. Überall auf der Welt. Auf allen 5 Kontinenten. Und es ist auch eine Tatsache. Weltweit gibt es Milliarden von Fossilien, Versteinerungen, in den Erdschichten. Nicht Millionen, sondern Milliarden. Und zwar versteinerte Pflanzen, Tiere und auch versteinerte Menschen. Nun ist die Frage, wie soll man die Erdschichten erklären? Wie sind sie entstanden? Nach der Evolutionslehre, durch Ablagerungen. Nicht wahr? Es gibt Erosion durch Wind, überhaupt durch Wetter, durch Bäche, Flüsse und so weiter. Da wird Material abgetragen mit dem Fluss, auch mit dem Wind, transportiert, wieder anderswo aufgeschüttet. Und so entstehen heute Schichten, Millimeter um Millimeter, Zentimeter um Zentimeter in Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und so sagt man die Evolution, und das ist auch dann über Jahrmillionen so gegangen. Und deshalb gibt es diese Erdschichten, wie hier zum Beispiel in Spanien. Sieht man all diese, eine Schicht liegt da über der anderen. Dieses Beispiel wäre nicht so gut von Erdschichten hier, um von langen Zeiten zu sprechen. Denn das sind Erdschichten, die entstanden sind kürzlich bei der Überschwemmung von New Orleans, vor wenigen Jahren. Also Sie sehen, in einer kurzen Überschwemmung, da können schon riesige Schichtpakete entstehen. Und das haben wir ja auch im letzten Abschnitt des 20. Jahrhunderts, als der Mount St. Helens ausgebrochen ist. Das hat so eine Mini-Katastrophe gegeben, auch mit enormer Überschwemmung. Und da beim Mount St. Helens hat man gesehen, wie Erdschichten sich gebildet haben, bis etwa 100 Meter Höhe, Dicke. So, richtig. Abfolgen, Schicht abfolgen. Und innerhalb von 5 Jahren waren die Schichten dann versteinert. Zuerst noch weich und dann versteinert. Geht alles ruckzuck, zack, zack, wenn es sein muss. Und eben, dass auch die übrigen Schichten, auch was wir in den Alpen in der Schweiz haben, das kann man als sehr schnell gebildet erklären. Und zwar findet man ja auch zum Beispiel Bäume, die aufrecht bis 17 Meter in Erdschichten drinstecken. Und da ist ganz klar, diese Erdschichten, die wurden schnell gebildet, nämlich noch bevor das Holz verfaulen konnte. Der Baum hier ist versteinert, nicht wahr? Aber wäre das nur so allmählich über Jahre hinweg, dann Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende gegangen, der Baum wäre schon längst verrottet, natürlich, der wäre nicht versteinert. Das ist also klar, diese Schichten sind ganz schnell gebildet worden. Nun, es ist auch eine Tatsache, normalerweise entstehen heute keine Fossilien. Wenn die Tiere sterben, sagen wir die Rehe und die Hirsche im Wald, ja, was geschieht mit ihnen? Da gibt es keine Fossilien. Sondern die sterben und dann gehen die wilden Tiere dahinter, fressen das Aas und die Bakterien machen ihre Arbeit und nach einiger Zeit ist dann nichts mehr da. Damit günstigerweise ein Fossil entstehen kann, ist es am besten, dass ein Lebewesen verschüttet wird in Schlamm und fließendem Wasser. Und wenn die chemische Konstellation in dem Schlamm günstig ist, kann das dann versteinern. Es ist auch wichtig, dass es luftdicht abgeschlossen ist. Aber nun sehen wir gerade dieses Phänomen der Versteinerungen. Und sogar von riesigen Massengräbern, wo Tausende von Tieren miteinander verschüttet, versteinert gefunden werden, das weist hin auf eine unglaubliche Katastrophe. Was eigentlich sehr, sehr gut zur Sintflut passt. An dieser Stelle, wenn man das mit kritischen Zeitgenossen bespricht, kommt dann aber noch ein letztes Argument. Ja, aber es gibt Datierungsmethoden. Und da kann man physikalisch beweisen, dass es die Jahrmillionen und Jahrmilliarden wirklich gegeben hat. Ja, jetzt gehen wir darauf ein. Und zwar beginnen wir mit der C14-Methode. Warum? Weil das die bekannteste Methode ist, so landläufig. Und ich erlebe das immer, wenn ich mit Leuten über Bibel und Wissenschaft und Evolution spreche, dann kommen sie mit C14. Und da muss ich gleich erklären, übrigens, die C14 die spielt eigentlich keine Rolle im Zusammenhang mit Millionen Jahren und Jahrmilliarden. Da braucht man gar nicht die C14-Methode. Diese Methode, die am besten bekannt ist, die hat zu tun mit Archäologie, und zwar ganz besonders mit der Prähistorie, mit der Vorgeschichte, und da geht man zurück bis 50.000 Jahren nur. Und im besten Fall sagen wir bis 80.000 Jahren. Aber sehen wir da, das kann man nicht brauchen für Erdschichten, die angeblich Millionen Jahre alt sein sollen. Aber es ist trotzdem gut, dass wir uns mit C14 beschäftigen. Es ist so, wir haben vielleicht in der Schule gelernt, Kohlenstoff nennt man chemisch C12. Also C14, das ist nicht normaler Kohlenstoff. C12 ist normaler Kohlenstoff. Stickstoff, haben wir vielleicht gelernt in Chemie, das nennt man N14. Da gibt es auch in der Luft beides, Kohlenstoff und Stickstoff. Nun gibt es aber folgendes Phänomen. Wir werden ja aus dem Weltall ständig mit kosmischer Strahlung attackiert. Ja? Glücklicherweise haben wir ein Magnetfeld, hat die Erde ein Magnetfeld. Dadurch wird viel kosmische Strahlung gerade von der Erde abgeschirmt. Und auch die Atmosphäre ist ein Schutz. Aber es kommt trotzdem kosmische Strahlung da gegen die Erde. Und beim Beschuss von Stickstoffatomen in der Luft, von N14, wird durch den kosmischen Beschuss wird das umgewandelt in C14. C14 ist ein radioaktives Atom. Radioaktiv bedeutet, dass dieses Atom nicht stabil ist, sondern das zerfällt nach einer gewissen Zeit. Und zwar ist es so, C14 zerfällt und dann entsteht wieder N14, Stickstoff. Aber niemand kann sagen, wenn wir so ein... Nicht mal jeder Chemiker würde sagen, der ist ein bisschen verrückt. Aber man kann sich so anschaulich vorstellen. Ich hätte da ein C14-Atom auf meiner Hand, ja? Niemand kann sagen, wann das zerfällt. Das könnte in den nächsten 2 Minuten zerfallen. Aber das könnte auch 10.000 Jahre gehen. Niemand kann voraussagen, wann ein Atom zerfällt und wann nicht. Aber das Komische ist, man kann das statistisch untersuchen. Hätte man ein Kilogramm C14, dann kann man voraussagen, in 5730 Jahren wären nur noch 500 Gramm C14 da. Also in dieser Zeitspanne zerfallen diese Atome zur Hälfte. Aber niemand kann sagen, welches Atom. Das ist völlig unvorhersehbar. Aber mit Statistik kann man doch etwas so untersuchen. Ist so ähnlich, ein bisschen brutales Beispiel. Wir wissen, dass 2015 statistisch etwa 500 Menschen im Straßenverkehr sterben werden. Das ist ein statistischer Erfahrungswert. Aber wir können nicht sagen, wer das ist. Das könnte ich sein. Niemand weiß, wer es ist, aber wir wissen, dass etwa 500 Schweizer sterben werden im Straßenverkehr. Das ist Statistik. Und so ist es eben auch hier. Mit Statistik kann man sagen, so in dieser Zeit ist noch die Hälfte da. Und das nennt man die Zerfallsrate, die Halbwertszeit. Und nun muss ich noch einen Schritt weitergehen. Also wir sind wie auf einer Leiter. Wir gehen schön Sprosse um Sprosse hinauf. Ich schaue immer eigentlich darauf, dass meine Vorträge für 12-jährige Jungs und Mädchen verständlich sind. Ungefähr, ja? Und also mit Volksschule, und dann gehen wir aber eine Sprosse um die andere rauf. Und da muss man einfach aufpassen, dass man keine Sprosse dazwischen verpasst, ja? Sonst kann man runterfallen. Also passen wir auf. Gehen wir jetzt weiter. Pflanzen atmen CO2, ja, so wie wir Menschen, wir atmen O2, Sauerstoff. Also CO2, das müssen Sie sich gleich merken, das ist nicht ein Gift. Das ist ein ganz wertvoller Stoff. Und die Pflanzen weltweit brauchen CO2. Glücklicherweise gibt es CO2 in der Luft, ja? Und die Pflanzen atmen also CO2. Aber die Pflanzen können nicht unterscheiden zwischen CO2, das aufgebaut ist in einem Kohlenstoffatom, das normal ist, C12, oder ob das C14 ist. Verstehen Sie? Es gibt CO2 mit C14, es gibt CO2 mit C12. Und Menschen essen ihr Leben lang Pflanzen. Das ist doch so. Die einen lieber und die anderen weniger, ja? Aber dabei gelangt natürlich CO mit C12 in unseren Körper und natürlich auch CO2 mit C14. Mit radioaktiven Atomen, die werden in unseren Körper eingebaut. Aber sobald wir sterben, hören wir auf, Pflanzen zu essen. Das ist auch normal. Also mit dem Tod endet die Aufnahme von CO2 und auch von radioaktivem CO2. Und nun, das war diese geniale Idee von Dr. Libby. Das ist der Erfinder der C14-Methode. Wir könnten doch messen in einem Lebewesen, wie viel C14 gibt's in diesem Körper noch. Und wir können ja davon ausgehen, wie viel man heute während eines ganzen Lebens, sagen wir von 40 Jahren, ja, das wäre relativ kurz, oder von 70 Jahren, wie viel man da zu sich nimmt. Und dann könnten wir messen, und jetzt beim Toten, bei Überresten von Toten aus der Vergangenheit, wie viel ist noch drin? Und dann sehen wir, oh, deutlich weniger. Und dann kann man ausrechnen mit der Halbwertszeit, eben in 5760 Jahren, ist noch die Hälfte da, da kann man berechnen, wann ein Lebewesen gestorben ist. Beziehungsweise etwa gelebt hat, ja? Also die Menge an C14 wird immer kleiner. Und wir können das Verhältnis der Anzahl von C14-Atomen im Körper und C12-Atomen messen. Und das kann man heute sehr genau messen. Und dann kann man daraus eine Altersbestimmung machen. Eine geniale Idee, aber sie hat auch ihre Schwierigkeiten. Man muss nämlich davon ausgehen, dass das Verhältnis in der Luft der Menge von C12 und C14 in der Vergangenheit immer gleich war, wie heute. Ja, ist ja klar. Wenn es früher viel weniger C14 in der Luft gab, ja, dann erscheinen uns die gemessenen toten Körper aus früheren Zeiten viel älter. Und wir denken, oh, da ist doch so wenig C14 drin. Die müssen ja sehr, sehr alt sein, sagen wir 50.000 Jahre. Dort ist ein Haken. Und wir werden gleich sehen, das Problem ist, es war offensichtlich nicht immer gleich in der Vergangenheit. Und zwar, wovon hängt das ab? Es hängt ab von der kosmischen Strahlung. Und wir wissen ja nicht, in der Vergangenheit, wie stark war die kosmische Strahlung auf die Erde? War die immer gleich? Und das hängt eben davon ab, auch wie die Sonnenaktivität ausschaut. Nun, was wissen wir über die Sonnenaktivität vor 4000 Jahren? Das ist ein bisschen schwierig, das zu sagen. Und dann kommt noch dazu, das hängt auch stark ab vom Erdmagnetfeld. Ja, wenn der Erdmagnetismus in der Vergangenheit stärker war als heute, was bedeutet das? Dann wurde mehr kosmische Strahlung abgeschirmt. Das heißt, es gab weniger C14. Und wenn wir tote Tiere und tote Menschen messen oder tote Pflanzen, dann haben wir den Eindruck, oh, die sind viel älter. Aber dabei gab es einfach weniger C14 zur Lebzeit dieser Pflanzen, Tiere und Menschen. Und das ist eben gerade ein interessanter Punkt. Der große Spezialist über die Veränderung des Erdmagnetismus ist in den USA Dr. Barnes. Und Dr. Barnes hat die die aufgeschriebenen Vermessungen jährlich vom Erdmagnetismus, das geht zurück bis ins 19. Jahrhundert, untersucht und hat festgestellt, dass der Erdmagnetismus kontinuierlich abnimmt. Gut, so lange können wir es messen, wir können nicht weitergehen als 19. Jahrhundert. Aber von 19. Jahrhundert bis heute sieht man ganz klar, regelmäßig, schön gleichförmig, nimmt das ab. Und jetzt könnte man natürlich denken, ja gut, die Abnahme war immer gleich. Und dann könnte man in die Vergangenheit zurückrechnen, wann war der Erdmagnetismus doppelt so groß, wann war er vierfach so groß und so weiter. Aber das ist natürlich auch ein Problem. Wir wissen ja nicht, wie es genau war. Aber wir haben einen Hinweis, dass man eine Abnahme, kontinuierliche Abnahme feststellen kann. Und das muss man im Kopf haben. Da kann man nicht einfach sagen, ja gut, das ist klar mit C14. Wir können da bedenkenlos arbeiten und messen. Und dann, sei noch erwähnt, das hängt auch noch zusammen mit der Position der Erde in der Galaxie. Also, nicht wahr? Unsere Galaxie, unsere Milchstraße, die dreht ja. Und die Erde befindet sich eben nicht immer am gleichen Ort. Und da gibt es Bereiche, eben im Weltall, wo die kosmische Strahlung stärker ist. Also das ist auch ein Faktor, der eine Veränderung bringen kann für die Vergangenheit. Und da gibt es noch etwas, das man beachten muss in dem Zusammenhang. Der Kohlenstoffgehalt hängt ab vom Vulkanismus. Ja, die Vulkane, die bringen ja enorme Mengen von CO2 in die Luft. Das ist das, was der Mensch produziert pro Jahr, weltweit, heute. Das ist ein Nichts im Vergleich zu diesen Mengen, die die Vulkane. Also die Klimaschützer sollten alle Vulkane zubinden, ja? Mund zubinden. Das ist ganz enorm. Und nun, aufgrund der Bibel müssen wir sagen, dass es gerade im Zusammenhang mit der Sintflut einen unvorstellbaren Vulkanismus, also Ausbruch von Vulkanen gegeben hat, in der Vergangenheit katastrophisch. Das heißt also, dass damals enorme Mengen von CO12 abgegeben wurden. CO2. Aber ich meine CO2 mit C12. Ja, weil die Vulkane geben nicht, die produzieren nicht C14, ja. Ja, was bedeutet das? Ja, wenn um die Zeit der Sintflut so viel CO2 in Luft ausgestoßen wurde mit C12, dann war eben das Verhältnis zu C14, was man damals einatmen konnte, ganz anders als heute. Und darum erscheinen all diese Menschen, die man aus dieser Zeit datiert, erscheinen deutlich älter, als sie in Wirklichkeit sind. Und dann kommt noch dazu, das muss man auch beachten, es gab durch die Sintflut einen Zusammenbruch der Flora, der Pflanzenwelt, weltweit. Und danach in Sukzessionen einen langsamen Aufbau, weltweit. Und das trägt natürlich auch zur Veränderung des Kohlenstoffgehaltes in der Atmosphäre bei. Ja, weil die Pflanzen, die binden CO2. Das ist ein riesiges CO2-Reservoir, all die Regenwälder. Und wenn wir denken an Kohle und Erdöl, das weist ja auch hin auf für uns heute unvorstellbare Mengen von Pflanzen und überhaupt Organismen. Und diese viel größere Menge an Kohlenstoff, die es offensichtlich gegeben hat in früher Zeit, wurde in diesen Pflanzen gebunden. Nach der Bibel vor der Sintflut. Also, wir stellen fest, es gibt ein Ungleichgewicht zwischen C14, das entsteht in der Luft, und C14, das zerfällt. Und dieses Ungleichgewicht kann man messen. Übrigens, Dr. Libby, als er da vor einigen Jahrzehnten die C14-Methode erfunden hatte, ging davon aus, es gibt ein schönes Gleichgewicht. Und zwar ging er eben davon aus, als Evolutionist, dass die Erde uralt ist. Und rein rechnerisch entsteht innerhalb von 30.000 Jahren entsteht ein Gleichgewicht zwischen C14, das entsteht durch die kosmische Bestrahlung, und C14, das radioaktiv zerfällt. Aber man misst heute ein ganz deutliches Ungleichgewicht. Das wäre übrigens ein Argument, dass die Atmosphäre jünger als 30.000 Jahre sein müsste. Ist auch schwierig zu verkraften vielleicht. Aber wenn das schwierig ist, dann kommt noch einiges dazu. Man hat Kohle datiert mit der C14-Methode. Jeder Evolutionist würde sagen, ist einer verrückt, wenn er das macht. Warum? Ja, mit C14 kann man Dinge messen, die, sagen wir, 50.000 Jahre alt sind. Oder allerhöchstens 80.000. Und dann kann man kein C14 mehr messen. Dann sind nur noch so wenig Spuren, das kann man gar nicht mehr messen. Und Kohle ist natürlich entstanden vor so vielen Millionen Jahren. Das ist verlorene Zeit. Aber da haben bibelgläubige Wissenschaftler sich gesagt, doch, wir messen. Und die haben also sehr gründlich ausgesuchte Proben genommen, die von neutraler Seite genommen worden sind als Proben, und haben das durch offizielle Institute, die spezialisiert auf C14-Messung, untersuchen lassen. Und zwar haben sie Kohle genommen aus dem Känozoikum, Mesozoikum und Paläozoikum. Ganz einfach. Nicht wahr? Die Erdschichten mit den Fossilien drin, von Kambrium bis zu den sogenannten jüngsten Schichten ganz oben, das veranschlagt man in die Evolution auf eine Gesamtzeit von etwa 542 Millionen Jahren. Oder Sie können sich auch sagen, grob 600 Millionen Jahren. Man ist da ziemlich großzügig mit Millionen Jahren. In diesen Bereichen. Also, Kaneozoikum, das sind die Erdschichten im jüngsten Abschnitt. Wenn man das alles in drei teilt, dann Mesozoikum, das ist das Mittelalter. Und Paläozoikum, das sind die ältesten Schichten bis ganz runter zum Kambrium. In allen Bereichen hat man Kohle genommen. Und überall konnte man C14 nachweisen. Das ist verheerend. Das würde bedeuten, dann wäre ja diese Kohle aus allen Bereichen jünger als 80.000 Jahre. Aber dies würde natürlich die gesamte geologische Zeittafel von Hunderten von Millionen Jahren zerstören. Das würde ja bedeuten, dass alles ist etwa gleich alt. Und das passt zur Sintflut, nicht wahr? Wo eben diese Schichten in kurzer Abfolge hintereinander gebildet worden sind von Präkambrium rauf. Und diese Schichten stellen dann eben da einfach verschiedene Biotope. Ja? Zum Beispiel im Kambrium, da findet man Meeresorganismen. Nicht wahr? Da muss man nicht die Menschen erwarten. Die Menschen, die gehen normalerweise auch nicht auf dem Meeresgrund schwimmen, ja? Und dann findet man eben Bereiche mit, sagen wir viel später, mit Säugetieren, das ist wieder ein anderes Biotop, ja? Und dann findet man Schichten mit Menschen, wieder ein anderes Biotop, Menschen, die auch bei der Flut noch fliehen konnten, auf Berge und so weiter. Ja, also, das ist eine Katastrophe. Und da wurde dann aber dagegen argumentiert, dass wenn Sie in der Literatur nachlesen, wurde gesagt, ja, also das ist doch reiner Unsinn. Das kam einfach durch Verunreinigung. Also das seien Verunreinigungen, die später reingekommen seien. Ja gut, aber wenn es so starke Verunreinigungen gibt, bei Material, das so gründlich gewählt und dann muss man sagen, dann ist ja alles verunreinigt, dann können wir überhaupt nicht mehr rechnen. Ja, und das macht dann auch alles kaputt. Aber das gab wirklich große Probleme für Evolutionisten. Und dann sind wir noch weiter gegangen, noch etwas Verrückteres, in Anführungsstrichen. Diamanten, nicht wahr, diese schönen Steine, die bestehen ja einfach aus Kohlenstoff. Wunderbares kristallines Gitter bilden die und dann wird das Kohlenstoff so etwas Schönes. Ja, und die werden in der Evolution datiert auf 1 bis 3 Milliarden Jahre. Natürlich sollte es da kein messbares C14 mehr drin geben. Nach 80.000 Jahren kann man nichts mehr nachweisen. Ist alles zerfallen. Aber man kann C14 nachweisen, sogar in Diamanten. Und da kommt natürlich dazu, wenn man spricht von Verunreinigung, dort hat man echt ein Problem. Bei diesem fixen Muster, wie da dann Verunreinigung hineinkommen sollte. Ja, also gerade bei Diamanten, das ist der härteste Stoff, den wir auf Erden kennen. Aber auch da, und das bedeutet, Diamanten sind Jahrtausende alt. Nun, aufgrund der Bibel können wir heute sagen, dass es offensichtlich eine Normalisierung im Zusammenhang mit C14 in der Atmosphäre gab, etwa 1000 Jahre nach der Flut. Und das Interessante ist nämlich, wenn man die C14-Methode anwendet, zum Beispiel auf die Manuskripte von Qumran vor 2000 Jahren und weiter zurück bis in die Zeit des Auszugs der Israeliten aus Ägypten, funktioniert das Ergebnis kommt den Angaben in der biblischen Chronologie exakt gleich. Ein paar Beispiele. Sie sehen hier Tel Jericho, also diesen Zivilisationsschutthaufen des alten Jericho. Und es ist so, die Mauern in Jericho aus der mittleren Bronze 2b, die nach außen runtergefallen sind, in der Zeit, als dann Jericho vollständig durch Feuer verwüstet worden ist und dann für Jahrhunderte nicht mehr als Stadt weiter bestanden hat, diesen Mauerfall datiert man heute mit C14 auf etwa 1560 vor Christus. Sie können das im Internet ziemlich einfach finden, zum Beispiel auf der Homepage sci.tech. Archiv auf Englisch, .net. Und dort müssen Sie unter Archäologie schauen und da finden Sie diese Angabe. 1560 vor Christus. Nun, ich habe ja in den vergangenen Jahren einen Durchbruch erreicht mit der biblischen Chronologie. Und zwar so, dass jetzt zum ersten Mal alle Zahlenangaben der Bibel, alle Zeitangaben in einem geschlossenen System vollständig aufgehen, ohne dass auch nur eine Zahl geändert werden müsste. Es geht auf. In allen Chronologien, die Sie sonst in Lexikas finden, da wird immer ein bisschen gemogelt und wird gesagt, ja, da war wahrscheinlich ein Abschreibefehler, diese Zahl müssen wir ignorieren. Da kam man auf eine falsche Spur. Und nun, es ist vereinigt, passt alles zusammen. Sie können auf Anfrage info@rogeliebe.ch diese Ausarbeitung kriegen. Ja, und jetzt der nächste Schritt war, und dann habe ich diese Chronologie in Bezug gebracht mit der Archäologie. Also ich habe mich gar nicht irgendwie bei der Zusammenstellung der Chronologie leiten lassen, was sind die Zahlen in der säkularen Datierung, um dann die biblischen Zahlen so ein bisschen zu korrigieren. Nein, ich habe die biblischen Zahlen so in einem geschlossenen System zusammengebracht und dann angewendet und es gab einen Volltreffer nach dem anderen. Gut, die Volltreffer für das erste Jahrtausend vor Christus, die waren ja eh da. Aber besonders für das zweite Jahrtausend vor Christus sagt man oft in der säkularen wissenschaftlichen Welt, die Bibel ist ein Märchen, das passt überhaupt nicht zusammen mit Archäologie. Zum Beispiel Israel Finkelstein ist ja so ein Vertreter, der sehr lautstark solche Dinge verkündigt. Ja, mit einer falschen Chronologie haben wir ein Problem. Aber wenn man die biblischen Zahlen wirklich ernst nimmt, dann geht es schön auf. Nach der konsequenten biblischen Chronologie war der Mauerfall von Jericho 1566 vor Christus. Und aufgrund von C14, ganz unabhängig, hat man in der säkularen Archäologie ermittelt, ungefähr 1560 vor Christus, mit Fehlerrechnung plus minus 20 Jahre. Das ist ein Volltreffer, nicht wahr? Und die Bibel sagt, unter Josua fiel die Mauer runter, Jericho wurde verbrannt, nicht geplündert. Man hat bei keiner Ausgrabung in Israel so viel Weizen gefunden wie in diesen Schichten. Noch vorhanden. Das ist natürlich glücklich. Mit Weizen kann man dann C14-Methode anwenden. Ja, und das passt. Und ein anderes Beispiel. Hier sehen Sie das erst kürzlich ganz schön freigelegte Wassertor von Salomo in Ostjerusalem, auf dem Ophel. Das ist der Durchgang. Hier sind die Zellen für die Wächter. Das ist der Durchgang. Hier Zellen für die Wächter. Das ist der Durchgang des Wassertores. Und mit C14 kann man dieses Wassertor datieren auf 1015 bis 975 vor Christus. In diesem Bereich. Nun, das war für Elad Matzar, die israelische Archäologin, die das Wassertor da ausgegraben hat, war es ein Problem. Denn aus zwingenden Gründen muss es von Salomo stammen. Kann nicht von David sein, denn David hatte ja nur die Stadt Jerusalem am Südabhang erobert, die Ir David, die Davidstadt, und dann seinen Palast angehängt. Und erst Salomo hat ja dann nach Norden weiter ausgebaut auf den Ophel und dann auf die Bergeshöhe den Salomonischen Tempel gebaut. Ja, und nach der üblichen Datierung, wo man eben von gewissen Fehlern in der Bibel ausgeht, kommt das eben etwas später. Ach, jetzt muss ich sagen, das ist ein Volltreffer. Nach der strengen biblischen Chronologie, Salomo, 1016 bis 976. Da fällt das rein. Ein anderes Beispiel. Hier sehen Sie diesen fantastischen Hiskia-Tunnel. 2. Könige 20:20 erwähnt das als das große Lebenswerk von König Hiskia. Der hat von der Gichon-Quelle, das ist die große Lebensader Jerusalems gewesen in alttestamentlicher Zeit, da hat er einen Tunnel gebaut, um das Wasser automatisch in die Stadt Jerusalem hineinzuführen. 533 Meter durch den Felsen geschlagen. Und zwar haben zwei Gräbertrupps, die haben von beiden Seiten her beginnend gegraben und haben sich dann in der Mitte getroffen. Auf der richtigen Höhe übrigens. Und dann auch eben horizontal korrekt getroffen. Und es ist eine unglaublich schwache Neigung. Also auch für heute unverständlich, wie mit einer solchen geringen Neigung dieser Tunnel gegraben werden konnte. Also ein Wunderwerk. Nun, nach der konsequenten biblischen Chronologie hat Hiskia gelebt 727 bis 698 vor Christus. Und der Hiskia-Tunnel konnte datiert werden mit C14 auf 700 vor Christus. Übrigens, wie? Ja, Sie müssen mal durch den Tunnel gehen. Das ist wirklich lustig und ein schönes Abenteuer. Da führe ich immer wieder Gruppen durch. Ist stockdunkel. Ist auch gut so. Sonst hätten wir da Algen und alles Mögliche drin. So ist das ganz sauber. Nur mit Taschenlampe gehen wir durch. Und jetzt sehen Sie hier das Wasser, das immer noch fließt. Und an den Wänden sehen Sie diese Kalkablagerungen vom Wasser von früher. Und da sehen Sie ganz schön auf der Seite so Schichten von Kalkablagerungen. Und natürlich ganz unten, am natürlichen Felsen dran, dort ist die älteste Kalkablagerung. Und da kann man zuweilen etwas Holzüberreste noch entdecken. Die haben wir genommen, C14, 700 vor Christus. Passt. Dann gehen wir nach Qumran. Man hat ja 1947 bis 56 in 11 Höhlen bei Qumran am Toten Meer in der judäischen Wüste Schriftrollen entdeckt. Tausende von Fragmenten. Und man hat auch viele biblische Handschriften dabei entdeckt. Zum Beispiel die berühmte Jesaja-Rolle, vollständig alle 66 Kapitel. Und wir können Schriften datieren allein aufgrund des Schriftbildes. Und zwar, weil wir wissen, in welchem Jahrhundert man wie Hebräisch geschrieben hat. Die Schrift hat ständig geändert. Das ist ja bei uns auch so. Also jeder erkennt, das muss eine Großmutterschrift sein. Ja? Warum? Weil man eben zu Großmutterszeiten so schreiben gelernt hat in der Schule. Aber Kinder heute, die schreiben anders. Und die Eltern schreiben nochmal ein bisschen anders. Also kann man aufgrund der Schrift sogar mehrere Generationen zurückverfolgen und etwas sagen, welche Generation das geschrieben haben muss. Und so ist das beim Hebräischen auch. Und man hat das sogar schon so verfeinert für gewisse Zeitabschnitte in der Geschichte, dass man aufgrund der Buchstabenformen die Jesaja-Rolle datieren konnte auf etwa 125 vor Christus. Natürlich wieder mit Fehlerrechnung rauf, runter. Kommt ja auch darauf an, ob der Schreiber, der es geschrieben hat, jung war, als er schrieb, oder alt. Ja, das gibt natürlich schon eine gewisse Verschiebung. Nun hat man ein Stücklein dieser Rolle verbrannt und an der ETH Zürich mit C14 datiert und Ergebnis zwischen 200 bis 100 vor Christus. Also ein bisschen gröber, als was man mit Paläographie, mit der Methode der Buchstabenformen ermitteln kann. Aber passt schön zusammen. Und das ist natürlich sehr interessant, weil all die vielen Prophezeiungen auf Jesus Christus hin, gerade im Buch Jesaja, damit eindeutig vor dem Kommen von Jesus Christus geschrieben worden sind und sich dann im Leben von Jesus Christus erfüllt haben. Ich möchte besonders erwähnen, Jesaja 53, dieses Kapitel, das in prophetischer Vergangenheit die Leiden und die Verwerfung des Messias beschreibt. Das ist ein unglaubliches Kapitel. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn man als orthodoxer Jude oder auch als Säkularjude zum ersten Mal mit diesem Kapitel konfrontiert wird, das kann einem Schock gleich kommen. Und ist auch so, es gibt ja weltweit schätzungsweise 400.000 bis 500.000 Juden, die glauben an Jesus Christus als Messias. Besonders in den USA und Kanada. Und für die meisten, die zum Glauben gekommen sind, spielt Jesaja 53 eine Schlüsselrolle. Aber lesen Sie es mal für Sie, auch wenn Sie nicht jüdische Abkunft haben, das ist so überzeugend. Ja, also, und ist echt. Aber, jetzt haben wir eben über C14-Methode gesprochen, weil das immer zitiert wird im Zusammenhang mit Millionen von Jahren, hat dabei gar nichts damit zu tun. Nun gibt es aber andere Methoden, mit denen Millionen und Milliarden von Jahren ermittelt werden. Also, aus evolutionistischer Sicht sagt man, andere Datierungsmethoden, sogenannte Langzeituhren, beweisen, die Erde und ihre Schichten sind im Lauf von Milliarden, beziehungsweise bei den Schichten, Millionen von Jahren entstanden. Jetzt wollen wir das auch mal an einem Beispiel anschauen. Zum Beispiel die Uran-Blei-Methode. Das radioaktive Uran-238 zerfällt in Blei-206. Und nun sagt man, anhand des Verhältnisses in einem Gestein von Uran-238 und Blei-206 können wir ermitteln, wie alt das Gestein ist. Weil dieses Atom zerfällt ganz, 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 ganz langsam. Damit kann also das Alter von magmatischem, also Gestein, das durch Vulkan entstanden ist, gemessen werden. Und übrigens, man misst mit diesen Methoden den Moment, wenn das flüssige Magma erstarrt. Nicht das flüssige Magma kann man messen, sondern das Gestein, wenn es erstarrt. Und diese Methode angewendet, hat dann eben dazu geführt, dass man sagt, ja, die Erde muss Milliarden von Jahren alt sein. Es gibt noch weitere solche Methoden, aber um es möglichst übersichtlich zu gestalten, bleibe ich bei einem Beispiel. Jetzt können wir diesen Zerfall vergleichen mit einer Sanduhr. Nicht wahr? Bei der Sanduhr können wir die Zeit messen. Wir haben eine bestimmte Menge von Sand oben. Wir wissen genau, wie viel Sand innerhalb, sagen wir, von 10 Sekunden runterfällt. Und so kann man messen, wie lang diese Sanduhr schon läuft, indem man misst, wie viel ist oben, wie viel ist unten. Und wie viel Sand fällt darunter innerhalb von 10 Sekunden. Das wissen wir. Dann kann man das messen. Und genau so macht man das. Man misst im Gestein Uran 238 und Blei 206. Und nun misst man, wie schnell geht das statistisch, dass das radioaktive Uran zerfällt in Blei heute. Und dann misst man das Gestein, wie alt es ist. Also auch sehr schlau, die Idee, nicht wahr? Aber es gibt einige Probleme. Und zwar, man spricht immer von der Zerfallskonstante. Ja? Aber es ist eine offene Frage, effektiv, ob der Zerfall von radioaktiven Atomen immer gleich war, auch in der Vergangenheit. Man geht davon aus, aber beweisen kann man es nicht. Und es gibt auch Argumente dafür, Faktoren, die eine Veränderung des Zerfalls bewirkt haben könnten. Also wenn eine Frage schon offen ist, dann muss man sagen, wenn man misst, gut, wir gehen davon aus, falls es so ist, dann haben wir richtig gemessen. Aber falls es nicht so ist, dann ist das Ergebnis falsch. Und noch etwas. Nicht wahr? Eine Sanduhr ist ein geschlossenes System. Das bedeutet, hier fügt keiner mehr Sand dazu. Und keiner nimmt Sand weg. Nicht wahr? Wenn wir eine Uhr so sehen und wir wissen, wie lange es geht da mit dem Runterfallen, dann könnten wir nichts sagen, wenn wir nicht wissen, ja, gab es am Anfang keinen Sand unten? Oder hat jemand noch Sand oben hinzugefügt? Da ist alles kaputt, da kann man nicht mehr messen. Nicht wahr? Oder hat jemand ein bisschen Sand noch weggenommen? Oben oder unten? Dann ist die ganze Rechnung kaputt. Also, eine Sanduhr ist ein geschlossenes System. Jetzt müssen wir uns fragen, sind Gesteine geschlossene Systeme? Nein, das Gegenteil. Wir wissen, Gesteine sind offene Systeme. Da gibt es Austausch. Da kann etwas reinkommen, kann herausgespült werden und so weiter. Jetzt geht man aber bei der Messung davon aus, der Zerfall war immer gleich und in einem bestimmten Fall, den man misst, war das Gestein weitgehend wie ein geschlossenes System. Und in der Praxis ist es natürlich so, wenn man misst und das Ergebnis stimmt mit der Evolutionstheorie überein, da geht man davon aus, also hier war das glücklich so, dass das Gestein so ziemlich ein geschlossenes System war. Und wenn das Ergebnis ganz falsch ist, dann sagt man, natürlich ist kein Wunder, widerspricht das der Evolutionsmessung, denn Gesteine sind ja offene Systeme. Also Sie sehen, die Theorie ist das Wichtigste. Das ist die Doktrin. Die Doktrin steht für den Evolutionisten fest, die wird nicht mehr in Frage gestellt. Und ist auch im Allgemeinen so, wenn jemand das in Frage stellt, dann kann er seine Arbeit unter Umständen verlieren an der Uni. Also gerade vor kurzem war ein Professor bei mir in der Seelsorge und da hat er erklärt, er passe sehr auf, was er öffentlich sagt über seine Ansichten über Schöpfung. Weil das könnte ihm den Job kosten. Ich habe einen Bekannten an der ETH Zürich, der, ich sage jetzt auch gar nicht, wo der arbeitet, dürfen Sie auch nicht wissen, aber der hat mir gesagt, er passt so auf, dass nicht bekannt wird im Öffentlichen, was er denkt über Schöpfung, über Evolution. Das könnte ihm seinen Job kosten. Und ich habe einen Bekannten in Frankreich, da sage ich sogar den Namen, André Ecken. Ein großer Naturwissenschaftler, der hat übrigens mitgearbeitet bei der Entschlüsselung der DNA des Pferdes. Und dieser Mann hat sich beworben an der ETH Zürich. Das ist ja unsere Spitzenuni in Zürich für Naturwissenschaft. Und der hat aus allen Bewerbern den Posten gekriegt. Und dann hat eine Sekretärin im Internet gegoogelt. Da kommt sie. Ja, also der Herr Ecken, das ist ja ein Kreationist. Herr Ecken ist ein Schöpfungsanhänger. Und er hat den Posten nicht gekriegt. Und wenigstens 5 Jahre war die Stelle vakant, offen. Man hat keinen gefunden, der Herr Ecken ersetzen konnte. Aber er bekam die Stelle nicht, weil öffentlich bekannt war, dass er die Evolution ablehnt. Sie sehen, die Doktrin, die steht fest. Und es ist gefährlich, wenn Sie eine Karriere machen wollen, in diesen Bereichen, da anders zu denken. Und darum wird aufgrund der Doktrin wird auch bestimmt, welche Probe richtig bestimmt worden ist und welche nicht. Und wir haben aber sehr schwere Gründe, eben das anzuzweifeln. Aber am besten macht man das so. Wir können ja nicht zurückgehen, 4,5 Milliarden Jahre in die Vergangenheit, um zu sehen, was ist damals geschehen. Es gibt keine Zeitmaschinen und es wird sie auch nie geben. Aber wir könnten doch Gestein, das in unserer Zeit entstanden ist, nehmen und mit der Methode messen. Ja, sagen wir, ein Gestein, das 1954 bei einem Ausbruch, Vulkanausbruch entstanden ist, dann müsste es doch ja, so ungefähr mein Lebensalter geben. Ja, ein paar Jahre noch dazu. Ja, das wäre das Alter von meinem Bruder, mein großer Bruder. Ja, also schauen wir mal. Da hat man vom Mount Ngaruhu in Neuseeland Gestein genommen, wusste man ganz genau, wann das ausgeflossen ist, und hat das offiziellen Labors, die darauf spezialisiert sind, gegeben zur Messung. Und je nach Probe ergab das 270.000 Jahre, und jetzt halten Sie sich fest am Stuhl, bis 3,9 Milliarden Jahre. Aber es handelt sich da um einige Jahre. Verstehen Sie, dass man dann ein paar Zweifel bekommen kann? Ich habe das einmal an einen französischen Evolutionisten im Gespräch gesagt, er Naturwissenschaftler. Und hat er gesagt, ja, das darf man natürlich auch gar nicht. Was? Ich wusste genau, was er wollte. Man darf doch nicht Gestein, das in junger Zeit entstanden ist, damit messen. Diese Methode funktioniert nur für altes Gestein. Ja gut, und dann habe ich gesagt, ja, aber wie weißt du, dass das alte Gestein alt ist? Und dann hat er sich erwischt, empfunden, ja? Ja, da war's erledigt. Also dieses Beispiel vom Mount Ngaruhu, das wird beschrieben in Donald de Jong, Thousands, not Billions. Sein Buch erschien 2005, Seite 126. Ein zweites Beispiel, oder sagen wir gleich 12 Beispiele. Man hat nämlich 12 Datierungen gemacht mit Gestein von einem Ausbruch von 1800 und 1801. Und zwar von dem Hualalai auf Hawaii. Das Ergebnis, je nachdem, 160 Millionen bis circa 3 Milliarden Jahre. Das wird beschrieben bei Eduard Ostermann. Unsere Erde, ein junger Planet. Ein weiteres Beispiel, das man zitiert findet bei Kofal and Segraves 1975. Man hat Mondgestein von Apollo 11 genommen. Ich mag mich noch erinnern, als 10-jähriger Junge. Ich habe mich damals so für Naturwissenschaft, für Mond und Sterne und die ganze Zeit wollte ich nur über solche Dinge nachdenken. Meine Schwester hat schon ein bisschen Sorge gehabt. Aber war unbegründet, ich bin ja kein Astronom geworden. Ja gut, und dann weiß ich noch, als 10-Jähriger bin ich an die ETH Zürich gegangen, da war eine Ausstellung mit Mondgestein, originales Mondgestein, das man damals bei Apollo 11 mitgebracht hatte. Ich war ganz hingerissen von diesem kleinen Stein, den ich da gesehen habe. Vom Mond auf die Erde gebracht. Nun, dieses Gestein hat man auch datiert. Und mehrere verschiedene Datierungsmethoden, es gibt ja verschiedene, ich habe eine jetzt erklärt, eine Langzeituhr, mehrere Datierungsmethoden ergaben Unterschiede von 6 Milliarden Jahren. Aber jetzt wird es noch schlimmer. Also das ist der Hammer. Mondgestein von Apollo 16 ergab bei der Messung 18 Milliarden Jahre. Stellen Sie sich vor, das wäre noch einiges vor dem Urknall gewesen. Ja, 13,75 habe ich gesagt, ja? So ungefähr. Sie können von mir aus auch sagen 14 oder 13. 18 Milliarden Jahre. Das wäre ja 4,3 Milliarden Jahre vor dem Urknall. Das geht ja nicht, ja? Und weiter. Das kann man wieder bei Donald DeYoung nachlesen. Thousands, not billions. Gleiches Gestein, die gleiche Probe, kann mehrmals datiert mit derselben Methode verschiedene Resultate ergeben. Das ist toll, nicht wahr? Dann kann man das wählen, was am besten passt. Wenn man die Doktrin glaubt, der Evolution. Aber ich glaube sie nicht. Verschiedene Methoden, andererseits, können ganz unterschiedliche Daten ergeben. Und dann kann man natürlich auch wieder wählen, was am besten passt zur Lehre. Im Grand Canyon, diesem wunderbaren Naturphänomen, Grand Canyon, da hat man Basaltgestein aus jüngsten Schichten, also ganz in den oberen Bereichen, datiert auf 1,34 Milliarden Jahre. Man hat aber auch Basaltgestein ganz unten, aus den ältesten Schichten, datiert und es ergab 1,07 Milliarden. Das wäre also nach dieser Messung, jüngstes Gestein ist 270 Millionen Jahre älter als ältestes Gestein. Das geht auch nicht. Aber jetzt, nach diesen Erschütterungen, muss ich sagen, es gibt auch Methoden, mit denen man automatisch auf ein junges Alter der Erde kommt. Und das ist das Eigenartige, das habe ich ja angekündigt auf der Einladung. Weshalb werden die wissenschaftlichen Hinweise auf eine junge Erde zumeist unterschlagen? Nicht wahr? Da gibt es aus der Ozeanographie, aus der wissenschaftlichen Erforschung der Ozeane, folgende Erkenntnis. In den Ozeanen haben wir ein Gehalt von ca. 3,5% Kochsalz, NaCl. Wie kommt das, dass die Meere so viel Salz haben? Nun, jährlich bringen die Flüsse weltweit enorme Mengen von Wasser in die Ozeane. Das Wasser verdunstet wieder, wird wieder ausgeregnet, auch über das Festland, und dann kommen die Flüsse wieder. Es ist ein Kreislauf. Und es ist ein wunderbarer Kreislauf übrigens, der ein Gleichgewicht ist. Es verdunstet so viel Wasser, wie dann wieder regnet. So geht das. Aber noch etwas, die Flüsse der ganzen Welt, die bringen auch ständig etwas Kochsalz. Denn unser Süßwasser hat kleine Mengen Kochsalz. Wir sagen Süßwasser, weil wir das nicht als salzig empfinden. Wir können das trinken in diesen kleinen Mengen. Aber das Salz wird reingebracht durch die Flüsse und so wächst die Salzrate in den Meeren. Ja, jetzt gehen wir mal gleich vor wie bei den anderen Methoden. Wir nehmen an, ganz am Anfang gab es kein Salz in den Ozeanen. Das kann keiner wissen. Es könnte ja von Anfang an schon Salz gehabt haben, ja? Aber jetzt gehen wir aus, vom günstigsten Fall, gar kein Salz. Diese 3,5% wurde nur durch Flüsse hineingebracht. Und das ergibt ein höchstmögliches Alter der Ozeane von 62 Millionen Jahren. Beim Salz wissen wir, es gibt eine ganz kleine Rate, die kann aus dem Meer wieder entweichen. Das merken Sie, wenn Sie am Ufer entlang gehen, dann schmecken Sie ein bisschen die salzige Luft, ja? Ja. Aber das sind ganz kleine Mengen und das ist bereits eingerechnet hier in dieser Rechnung. Also im besten Fall 62 Millionen Jahre. Aber natürlich, wenn schon Salz von Anfang an drin war, dann ist es natürlich nicht 62 Millionen Jahre. Sie verstehen, das ist wirklich das Höchste, was man sich denken kann. Und natürlich, man geht dabei aus davon, dass die Flüsse, die Zuflussrate war auch in der Vergangenheit die gleiche wie heute. Ja, aber das ist natürlich die gleiche Annahme, die man auch macht bei den anderen Methoden. Aber das ist nun wichtig. Schülern in der Schule müsste man erzählen, schaut mal, es gibt diese Methoden da, und da gibt es auch diese Methode, und die gleichen Voraussetzungen, und wir kommen zu ganz anderen Ergebnissen. Ja, warum erwähnt man das nicht? Und um das Ganze noch ein bisschen schlimmer zu machen, die Flüsse bringen ja nicht nur Kochsalz, sondern da ist auch ein bisschen Magnesium drin. Ja, darum gibt es ja auch so gutes Mineralwasser, ja. Ein bisschen Magnesium drin, da gibt es Uranium drin, Kalium, sogar Gold, ganz wenig, Kupfer, Silber, Quecksilber, Nickel, Zinn. Und auch da haben wir genau berechnet, was ist die Zuflussrate heute, wenn man davon ausgeht, es gab am Anfang der Entstehung der Ozeane kein Magnesium, Höchstalter wäre dann 45 Millionen Jahre. Aber das ist natürlich ein Problem. Denn nach der Evolutionslehre müssen die Ozeane 3 Milliarden Jahre alt sein. Uranium ergibt ein Höchstalter von 500.000. Kalium 11 Millionen, Gold 560.000, Kupfer 50.000. Kupfer ist besonders verheerend. Silber 2,1 Millionen, Quecksilber 42.000 Jahre, noch schlimmer als Kupfer. Nickel 18.000. Als Höchstalter. Zinn 100.000. Aber das muss man doch in der Schule auch bringen. Und jetzt können Sie selber beantworten, warum wird das in den Schulen normalerweise nicht gebracht? Und jetzt in England wurde ja beschlossen, Schöpfung darf man auch in christlichen Privatschulen nicht mehr lehren. Und nicht nur, nicht im Naturwissenschaftsunterricht, sondern auch in Religion. Sonst kriegt die Privatschule kein Geld mehr vom Staat. Dann können die bitte alles selber bezahlen. Das gibt's ja nicht. Ja, und dann soll man Unterricht machen und einfach diese Dinge verschweigen. Ja? Ich habe das mal gebracht, ein Podiumsgespräch. Da war der Direktor eines Naturmuseums in der Schweiz. Ich sage jetzt nicht wo, um ihn zu schützen. Naturwissenschaftler. Und ich wurde eingeladen von den Freidenkern als Theologe. Die wollten ein Lachfest. Das war so die Absicht. Und dann habe ich dem Naturwissenschaftler gesagt, ja, schauen Sie mal diese Methoden da und die ergeben diese Alter. Wie erklären Sie sich das? Wissen Sie, was er gesagt hat? Es gibt meiner Meinung nach viel wichtigere Dinge. Zum Beispiel das Problem des Klimawandels. Da habe ich gesagt, ja gut, es geht mir nicht darum, jetzt um den Klimawandel, sondern es geht mir darum, wie erklären Sie sich, dass diese Methoden so andere Zahlen ergeben? Der ging nicht darauf ein. Das Ganze durfte nicht aufgenommen werden auf Band. Ich hätte nichts dagegen gehabt. Aber da hätten Sie sogar noch eine Aufnahme, können Sie es nachhören. Aber es gab genügend Leute, die waren mit dabei. Das ist doch der Hammer. Ich komme zum Schluss. Fazit. Die Beweise für eine alte Erde sind überhaupt nicht beweiskräftig. Also wenn einer mir sagt, ja, also das können Sie doch nicht glauben, eine Erschöpfung der Welt und von Jahrtausenden und so, die Millionen und Milliarden Jahre, die sind ja bewiesen. Nein. Erstens, die Beweise für eine alte Erde sind überhaupt nicht beweiskräftig. Die zwingen mich nicht, die Bibel anders zu interpretieren. Zweitens, die Hinweise auf eine junge Erde werden normalerweise ausgeblendet und ignoriert. Ich habe die erwähnt und habe auch die gerechten Einschränkungen gemacht. Das sind Überlegungen mit den gleichen Voraussetzungen wie bei den anderen, ja. Aber die muss man auch machen. Drittens, wir sollen die Bibel nicht durch die Brille von atheistischer Forschung auslegen. Ich muss die Bibel nicht neu interpretieren wegen der Evolutionslehre. Und da muss man auch dem Papst sagen, dass das geht nicht, was er erzählt. Er will ja ganz modern wirken und sagt, ja, das ist kein Problem, Evolution und Bibel, das geht alles zusammen. Nein, das geht nicht. Und es gibt andere Katholiken, die sehen das Problem. Und die nehmen die Bibel wirklich ernst. Und die sagen, was der Papst heute sagt, das geht nicht mit der Bibel zusammen. Aber er macht einen Kompromiss und damit macht er sich beliebt bei vielen Atheisten. Aber da haben bibelgläubige Katholiken wirklich ein Problem. Und auch bibelgläubige Evangelikale haben damit ein Problem. Viertens, wir sollen die Bibel das sagen lassen, was sie sagt, ohne Umdeutung. Ich meine, wenn wir die Bibel lesen, dann sollten wir die Absicht haben, zu hören, was steht in der Bibel, nicht was soll ich hineininterpretieren. Ich möchte wissen, was sagt Gott uns Menschen durch die Bibel? Fünftens, menschliche Forschung soll durch das Wort Gottes beurteilt werden. Eisen wird durch Diamant geschliffen, nicht umgekehrt. Sehen Sie, darum, für mich wäre das nicht der Beweis, die C14-Methode hat ergeben, die Mauern von Jericho 1560 runtergefallen. Nein, ich sehe, ja, die Bibel sagt das. Oh, das bestätigt für mich, dass in diesem Fall, ab dieser Zeit, funktioniert das sehr gut mit der C14. Aber es gibt da manche Unsicherheitsfaktoren, nicht wahr? Und dann funktioniert das auch wieder bei der Zeit von Salomo, habe ich als Beispiel gezeigt, bei Hiskia, bei Qumran. Aber eben Eisen wird durch Diamant geschliffen, nicht umgekehrt. Die Bibel muss uns leiten, auch in der wissenschaftlichen Forschung. Eben, weil die Bibel sich erweist als Gottes Wort. Und die Bibel muss nie umgeschrieben werden. Bis heute steht sie da. Und es ist so, Sie sehen in der Ausstellung draußen, wo es um Bibel und Wissenschaft geht, 30 Beispiele aus der Naturwissenschaft, wo Entdeckungen gemacht worden sind in der Wissenschaft, die aber schon vor Jahrtausenden in der Bibel nachzulesen waren. Also die Wissenschaft, die entwickelt sich und man korrigiert Fehler. Leider nicht immer. Das mit der Evolution ist effektiv schwierig, das zu korrigieren. Das ist eine Doktrin geworden, eine Ideologie, sogar um Wissenschaftler auf die eine oder andere Seite fallen zu lassen. Ja, und so sehen wir nochmals dieses Schema, der Unterschied zwischen Vorgeschichte und Geschichte. Und die evolutionistische Vorgeschichte ab Urknall, Erde, Lebensentstehung, können wir aufgrund der Bibel abstreichen. Und sie hat auch wissenschaftlich keine Basis. Und es ist auch so, dass, wenn man sagt, ja, wir erklären alles natürlich, der Urknall ist nicht natürlich erklärbar. Denn die Naturgesetze sagen, aus nichts kommt nichts. Also ist man dort bereits übernatürlich. Der Urknall wäre etwas Übernatürliches. Aber die Atheisten sagen, wir sind Naturalisten. Wir erklären alles nur durch die Natur. Stimmt nicht. Ihr seid Supranaturalisten. Was heißt das? Ihr glaubt an das Übernatürliche. Einfach ohne Gott. Ja, aber ihr seid ja auch nicht besser. Ja, natürlich glauben wir an das Übernatürliche. Weil das so unmöglich ist, dass aus dem Nichts die Welt entsteht, dass es dafür eben einen unendlichen, ewigen Gott braucht. Aber wir können das nicht glauben, dass es ohne einen unendlichen, ewigen Gott geht. Aus Nichts kommt nichts. Lebensentstehung widerspricht auch der Naturwissenschaft. Das geht gegen das Massenwirkungsgesetz der Chemie. Diese langen Ketten der Zellen können nicht in der Natur entstehen. Die brechen alle ganz früh ab. Also, es widerspricht sogar der Naturwissenschaft. Wir können das abstreichen. Und dann sieht man eben die biblische Urgeschichte mit ganz neuen Augen. 1. Mose 1,11. Kein Mythos. Biblische Urgeschichte. Geschichte. Und ich würde das auch nicht Prähistorie nennen, sondern Historie. Schöpfung, Sündenfall, Adam bis Noah, Sintflut, Turmbau von Babel. Und das stimmt auch überein mit den Überlieferungen, die wir weltweit bei eingeborenen Völkern finden. Ja? Zum Beispiel in Kolumbien. Da kamen eine ganze Gruppe von den Embera Todao. Von einem Indianerstamm aus dem Urwald. zu meinen Vorträgen nach Pereira. Und dann habe ich das ausgenutzt. Haben sie gefragt, kennt ihr eine Geschichte von einer weltweiten Sintflut? Ja. Wow! Ihre Sprache wird erst seit einigen Jahren erforscht und die Bibel wird übersetzt durch einen Wycliffe-Übersetzer. Das sind also, ist ein Stamm, der erst in den 1990er Jahren mit der Bibel konfrontiert worden ist. Die kannten das schon. Und die wussten auch, dass es einen Schöpfergott gibt. Aber dann habe ich mir gefragt, oh, jetzt habe ich noch eine Frage. Da habe ich den Indianer gefragt, was wisst ihr über den Schöpfergott? War er ewig? Ohne Anfang? Das sind ganz schüchterne Menschen, muss man sich vorstellen. Die drängen sich nicht vor und macht zuerst Ruhe. Und dann sagt der Anführer, wir wissen es nicht. Sie konnten das nicht beantworten, wie Gott ist in Bezug auf sein ewiges Sein. Das war für sie nicht, irgendwie haben sie gar nicht darüber nachgedacht. Aber sie wussten um den Schöpfergott. Sie wussten um eine weltweite Sintflut. Und so können wir also sagen, aus biblischer Sicht gibt es Geschichte vor dem dritten Jahrtausend vor Christus und Geschichte nach dem dritten Jahrtausend vor Christus. Und es gibt biblische Hinweise, dass Mose, also das erste Buch Mose abgefasst hat, eben schon schriftliche Berichte hatte, die auf Noah und offensichtlich sogar noch auf die Patriarchen vor Noah zurückgingen. Dafür gibt es Hinweise im ersten Buch Mose. Das hat der Archäologe und Spezialist für Assyriologie, einer der ganz großen Assyriologen des 20. Jahrhunderts, Wiseman, in seinem Buch Die Entstehung der Genesis so wunderbar aufgezeigt. Und da sehen wir, die Geschichte beginnt mit den schriftlichen Unterlagen, aber über die Bibel kommen wir sogar auf ältere Quellen zurück, die Mose unter Inspiration des Heiligen Geistes dann zusammengefasst hat zum ersten Buch Mose. Evolution sagt, die Erde 4,7 Milliarden Jahre. Wir können das abstreichen. Und so kann man zurückkehren zu einer ganz schlichten, einfachen Lektüre der Bibel. Die beginnt mit Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dann geht's weiter. Ve haaretz hayta tohu vavohu. Ja. Wüstheit und Leere. Und dann Gott spricht. Es werde Licht. Vayomer Elohim. Yehi or. Vayhi or. Es werde Licht und es ward Licht. So beschreibt Gott, wie die Welt entstanden ist. Wir können nicht zurückkehren in die Vergangenheit. Aber wir haben ein Dokument, wo Gott uns sagt, woher wir kommen und wohin wir gehen. Das war so eindrücklich, als die ersten Missionare vom europäischen Festland nach England gingen. So um 600 herum. Da waren die englischen Heiden in einem Saal versammelt. Es brannten Fackeln im Saal. Und plötzlich kam ein Vogel rein, aus der dunklen Nacht, in den Saal, ist herumgeflogen und dann ging er wieder durch ein Fenster raus. Und dann haben die alten Engländer gesagt zu den Missionaren, wir sind wie dieser Vogel. Wir wissen nicht, woher wir kommen. Und wir wissen nicht, wohin wir gehen. Wenn ihr uns sagen könnt, woher wir kommt und wohin wir gehen, dann wollen wir Christen werden. Und die haben ihnen aufgrund der Bibel erklärt. Die großen Fragen des Menschseins werden uns hier beantwortet, woher wir kommen und wohin wir gehen. Diese Frage stellt Gott in 1. Mose 16 zu Hagar, dieser ägyptischen Magd. Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Diese Fragen müssen wir uns stellen. Aber es gibt noch eine Frage, die dann dazukommt. Und das ist die Frage, die Gott Adam gestellt hatte, gerade nach dem Sündenfall. Die erste Frage nach dem Sündenfall war ein Wort. Ayeka! Wo bist du? Auf Hebräisch ein Wort. Ayeka! Und so stellt uns Gott die Frage, wo stehst du in Bezug auf Gott? Was machst du mit der Schuld deines Lebens? Woher kommst du, wohin gehst du? Und diese Fragen müssen wir unbedingt beantworten. Das sind die wichtigsten Fragen. Wir können nicht einfach warten, bis wir gestorben sind. Es ist zu spät. Die Bibel sagt, dass wir, solange wir leben, haben wir die Möglichkeit, mit Gott versöhnt zu werden. Wir können mit unserer Schuld zu ihm kommen und im Gebet sie bekennen. Und Gott sagt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um an unserer Stelle zu sterben und die Strafe, die wir verdient haben, in Ewigkeit auf sich zu nehmen. Und wer Gott seine Schuld bekennt und Jesus Christus als seinen Retter in Anspruch nimmt, dem vergibt Gott die ganze Last. Und dann können wir diese Fragen beantworten, wo stehe ich? Bin ich versöhnt mit Gott oder bin ich nicht versöhnt mit Gott? Woher komme ich? Bin ich ein Zufallsprodukt oder bin ich eben ein Geschöpf Gottes? Und wohin gehe ich? In die ewige Gemeinschaft mit Gott oder in die ewige Trennung und Verlorenheit? In die äußerste Finsternis, das ewige Weinen, so nennt das die Bibel. Und so müssen wir das klären. Wir können diese Fragen klären, weil die Bibel uns zeigt, woher der Vogel kommt und wohin der Vogel geht. Können wir alle drei Fragen beantworten. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wo bin ich? Vielen Dank fürs Zuhören.